Ja, liebe Zuschauer, ein schönes Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Steinzeit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute haben wir ein Thema, das für viele Menschen natürlich etwas schwierig ist, aber dieses Thema wird jeden Menschen von uns irgendwann persönlich betreffen. Es geht nämlich um den Tod und wir wollen heute die Frage klären, ob der Tod nicht sowas ist wie ein neuer Anfang. Und heute habe ich mir eingeladen einen Gast, der sich mit diesem Thema schon seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzt. Mein Gast ist Sterbebegleiterin, sie ist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin und auch Autorin. Und was sie alles erlebt hat zu diesem Thema, darüber sprechen wir heute. Und ich sage herzlich willkommen Frau Gesa Dröge aus Hamburg. Hallo. Nein, ja, stimmt gar nicht.
Danke.
Nicht Hamburg.
Aus Lüneburg, aber.
Lüneburg, ja, ich habe es gerade noch gelesen, Sie sind in Hamburg geboren.
Ja,
das
danke.
War das. Sie sind jetzt aus der Lüneburger Heide zu uns gekommen.
Ja, schön, ja, hier zu sein.
Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Mhm. Wir haben schon lange miteinander telefoniert und haben viel, ja, über dieses Thema gesprochen. Es ist ja in unserer Gesellschaft ein Thema, das eher so stiefmütterlich behandelt wird. Also man versucht es zu verdrängen. Der Tod selber, wenn es passiert, dann auch, dann wird das alles. Ja, ganz schwierig angefasst. Also ich habe das in meiner Familie erlebt, wenn jemand stirbt, das ist dann immer nicht nur schwierig, sondern es wird halt nach Schema F abgearbeitet. Aber niemand beschäftigt sich wirklich mit diesem Thema. Und Sie sind jetzt ein Mensch, der schon seit Jahren sich dem Thema sehr intensiv angenommen hat. Und meine erste Frage dazu ist natürlich, warum tun Sie das? Was war der Ihr Impuls zu sagen, das mache ich jetzt, das ist ja doch nicht alltäglich sowas?
Ja, das ist die meistgestellte Frage natürlich. Ich habe offiziell angefangen 2005, habe einen Kurs gemacht für ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen und begleite seitdem Sterbende. Habe dann 2010 einen kleinen Gedichtband veröffentlicht. Aber das ist eigentlich nicht der Start. Der Start liegt eigentlich schon in der frühen Kindheit. Meine Mutter ist sehr früh gestorben im Alter von 36, da war ich 3,5. Und sie hat sich das Leben genommen. Das wurde 1970 tabuisiert und ich hatte damals das Gefühl, das ist wie so ein Familienkomplott, keiner sagt was und das, mhm, Kind darf es ja nicht wissen.
Sie haben davon nichts mitbekommen?
Nein,
die war einfach weg, die Mutter.
Die,
ja,
irdische Ebene habe ich nicht mitbekommen, aber ich kann das nicht datieren, aber spätestens mit 5 Jahren habe ich den Eindruck gehabt, ich sehe im Zimmer so eine Silhouette, so ein Kopf, so einen Schatten, als wenn jemand so einen, ja, Schatten, ja, wirft. Nicht so stark, aber man hatte erst Angst und irgendwann habe ich, wie man das so als Kind vielleicht denkt, habe gedacht, Mensch, also jetzt fragst du den Schatten mal, wer ist das? Man will ja wissen, wer ist das? Ja. Und dann kam Mama.
Okay.
Da habe ich gedacht, oh, okay, Mama ist offensichtlich noch da.
Aha.
Und dann fing das so ganz langsam an, das kann man, glaube ich, vom Kopf gar nicht beeinflussen, dass ich auch eine Stimme gehört habe, von der ich immer noch überzeugt war und bin, dass das die Stimme meiner Mutter war oder ist.
Mhm.
Also ich bin damit aufgewachsen und finde das auch keineswegs paranormal oder sonst irgendetwas. Und man hat mich als Kind in Hamburg-Fußbüttel immer durch die Nachbarschaft geschickt, wenn einer starb, und hat mich ans Bett gesetzt, weil man wusste, wenn ich da sitze, werden die ruhig. Das hatte was. Ja. Und insofern habe ich mich 2005 geoutet, wenn man so will, und habe gesagt, hey, das muss bitte mal integriert werden. Und mir war das viel zu wenig, auch in Deutschland. Das war katastrophal. In anderen Ländern ist das viel offener.
Jetzt muss ich nochmal zurückspringen. Das heißt, die Erwachsenen haben mitbekommen, dass sie Jenseitskontakte haben. Oder haben Sie das thematisiert in Ihrer Familie, dass die Mutter noch präsent ist?
Nein, ich habe es keinem erzählt. Ich war aber mal dabei mit meinem Vater bei einer über 90-jährigen Nachbarin, die im Sterben lag. Und da sagte später der Witwer, der Ehemann, sagte, ich habe das Gefühl, wenn Gesa daneben sitzt, als sie daneben gesessen hat, ist meine Frau leichter eingeschlafen.
Mhm.
Und das hat mein Vater ernst genommen. Der sagte, das probieren wir jetzt aus.
Okay.
Aber was das mit meiner Mutter auf sich hatte, darüber wurde nie gesprochen. Mhm. Ich habe auch erst viele Jahre später überhaupt erfahren, dass sie sich das Leben genommen hat und wie das geschehen ist.
Okay.
Das hat man mir nicht.
Da waren Sie dann schon jugendlich?
Da war ich 11 oder 12 und,
ah, okay,
konnte das auch nicht glauben und habe gesagt, ja genau, sie hat sich irgendwo, alles klar, noch eine Geschichte.
Mhm.
Nein, es stimmte und ja, warum? Dann natürlich die Frage, warum?
Okay.
Und die Schuld.
Ja, ja, klar.
Als Kind gibt man sich auch die Schuld.
Natürlich, ja.
Und sagt, wenn ich als Kind nicht da gewesen wäre, wenn sie mich nicht am Hals gehabt hätte, hätte sie das vielleicht nicht getan. Das ist inzwischen alles ausgearbeitet sozusagen. den Schuldbegriff habe ich irgendwann abgelegt und habe gesagt, es passiert nichts zufällig, es hatte irgendeinen Grund. Und wenn man dem unbedingt etwas Positives abgewinnen will, dann würde ich behaupten, ohne den Selbstmord meiner Mutter wäre ich nie zur Hospizarbeit gekommen.
Ja, okay,
verstehe. So kann man das auch formulieren, ja. Ne?
Würden Sie von sich selber sagen, dass Sie ein sehr sensitiver Mensch sind, dass Sie also in dieser Form Talente haben, wie nicht jeder hat?
Ja, ich habe die Talente offensichtlich in mir entdeckt oder sie wurden, haben sich irgendwie aufgedrängt. Ich glaube, dass jeder das in sich hat, aber die meisten sind sich dessen nicht bewusst.
Nicht jeder lässt es zu wahrscheinlich,
jeder lässt oder? Es nicht zu. Man behauptet ja auch, Medialität könnte man lernen. Das weiß ich nicht so ganz. Aber das sind schon Fähigkeiten, die sie gehören nicht zu unserem konventionellen Alltag. Es kommt niemand drauf, das zu üben. Selbst wenn man sagt, hey, du hast das auch in dir, mach doch mal. Der wird sagen, sag mal, geht's noch, ich habe andere Sachen zu tun. Ja. Irdische Dinge und nicht sowas.
Ich habe trotzdem noch eine Frage, und zwar in Bezug auf, warum Sie das machen. Also das eine zu erkennen, dass da eine andere Ebene ist, das ist die eine Sache. Aber dass Sie dann sagen, ich gehe bewusst dahin, weil es ist ja kein schöner Moment, wenn ein Mensch stirbt. Das ist ja dann eigentlich immer Krankheit oder Unglück, oder es ist nie etwas Positives, wenn ein Mensch hinübergeht, vor allem für die Anwesenden auch. Ist das etwas, was Sie bewusst gesucht haben dann, um zu erkennen, das zu weiter zu ergründen, was da passiert?
Ja, ich habe im Kindergarten irgendwann mal dort von mir gegeben, wenn ich mal groß bin, sage ich allen, dass es den Tod nicht gibt. Das mache ich bis heute eigentlich. Okay. Mehr mache ich eigentlich gar nicht. Und nicht, weil ich so ein Helfersyndrom habe oder denke, wenn ich dabei sitze, dann geht das viel besser und ohne mich sterben die gar nicht. So ist es nicht. Man kann viel auffangen, auch im spirituellen Bereich. Mhm. Man kann auch mit den Sterbenden über oder Dinge kommunizieren, die ich wahrnehme, die aber kein anderer wahrnimmt.
Und
die
also sind glücklich.
Ja, oder? Die sind glücklich, dass endlich mal einer ist, der das auch spürt oder der das auch merkt. Mhm. Wenn zum Beispiel Sterbende Kontakte entwickeln oder Kontakte haben zu bereits Verstorbenen, die dann ihnen sozusagen sagen, sie müssen keine Angst vorm Sterben haben, sie holen sie ab. Und wenn die schon verstorbene Großmutter zum Beispiel von drüben diese Botschaft an den Sterbenden vermittelt, ja, was kann es denn Schöneres geben, wenn derjenige die Großmutter gerne hatte?
Ja.
Dann kann ich das für noch so verrückt halten, wenn der Sterbende sagt, das ist für mich eine Erleichterung und kann dann in Ruhe gehen, in dem subjektiven Wissen, die Großmutter empfängt mich da drüben. Mhm. Das ist doch wunderbar. Und diese Kommunikationsebene haben hierzulande, glaube ich, nicht allzu viele und in der Hospizarbeit schon gar nicht.
Heißt das, an der Schwelle des Todes ist die Grenze durchgängiger von hier nach da? Dass dann die Brücke näher ist oder der Zugang von den jeweiligen Menschen, die dann gehen werden, ist der dann einfacher? Ist das, was Sie ausdrücken wollen?
Ja, also je näher der Sterbeprozess rückt, desto dünner wird diese Grenze. Es ist wie so ein Schleier. Es ist keine Wand, durch die ich mich durchgraben muss, sondern es ist ein Schleier. Also ein Sterbender sagte das auch mal. Er sagte, ich gehe nur auf die andere Seite des Schleiers.
Und ein Schleier ist schon semitransparent, halb durchsichtig, leicht.
Ja.
Man kann erkennen, was dahinter ist. Man sieht schon Silhouetten und Konturen.
Ja. Viele denken immer, da ist die Geburt, da ist das Leben, dann kommt vielleicht eine Krankheit und da ist irgendwo der Tod. Und das ist alles schön kategoriert und alles schön getrennt. Nee, das ist alles irgendwie eins. Das hängt alles zusammen. Das wirkt auch ineinander. Also nach meiner Erfahrung zumindest.
Können Sie sich an Ihren ersten Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal Sterbebegleitung gemacht haben? War das ein besonderer Moment oder war das nur eine folgerichtige Entwicklung von dem allem, was Sie bisher hatten? Also wo Sie ganz bewusst als Hospizmitarbeiterin oder als Sterbehelferin, wie sagt man denn da, Sterbebegleiterin?
Sterbebegleiterin, ja.
Sterbehelferin klingt etwas seltsam.
Nicht ganz. Ja? Das ist in der Schweiz erlaubt, aber nicht bei uns.
Das ist bei freiwilligem Suizid.
Das ist bei uns nicht.
Nein, ich habe gemeint eben Sterbebegleitung. Ja. Was war in dem Moment, als Sie das zum ersten Mal dann bewusst diesen Moment auch gesucht haben? Gab es da schon eben Kontakte? Haben Sie schon irgendwas wahrgenommen auf der anderen Seite?
Nein, da bei derjenigen nicht so wirklich. Was ich bei der Dame gemacht habe, was ich sozusagen ausprobiert habe, in ihrem Einverständnis selbstverständlich, ist eine Schmerzmeditation. Das ist von Stephen Levine, das war ein Mitarbeiter von Elisabeth Kübler-Ross, ein Meditationslehrer, der vor ein paar Jahren auch verstorben ist. da habe ich ein Buch und habe eine Schmerzmeditation vorgelesen und habe gedacht, naja, versuch's es mal. Ich war selber sehr skeptisch und habe mich gewundert, dass das hilft. Und sie hat sich auch gewundert und habe dann gedacht, vielleicht hilft es ja auch, wenn ich ohne Buch, ohne Text, wenn ich das einfach nur denke und ihr versuche, das in Gedanken zu übermitteln. Und das hat auch funktioniert. Und da habe ich gedacht, holla, du kannst offensichtlich hier irgendwas erleichtern oder irgendwas bewirken. Und als Sterbebegleiterin am Anfang, da denkt man, ja, ich weiß, dass viele so denken, da sitzt man da und denkt, ja, wann stirbt sie denn nun endlich? Das ist jetzt ein bisschen makaber, aber man ist ja bis zum Schluss dabei. Ja. Und dieser Moment, wo jemand stirbt, den erlebt man entweder direkt mit oder indirekt. Und diese Frau starb aber nicht.
Sie der Arzt jetzt, sagt, aber der, ich muss dann jetzt, und so war das dann so ein Moment, wo sie schon, oh, ich habe jetzt keine Zeit
nein,
mehr?
Nein, der Arzt oder? Sagte, sie hätte noch einige Wochen zu leben. Und dann hat sich das aber so entwickelt, die lebte, glaube ich, noch, ich sag mal, eine Zahl, 1,5 Jahre. Und da habe ich gedacht, okay. Also ein Arzt hat auch nicht immer recht. Okay. Ja, das war eine interessante Geschichte und die Angehörigen waren sehr skeptisch auch diesen spirituellen Dingen gegenüber und waren hinterher sehr dankbar. Es ist auch die Dankbarkeit, die kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das ist die Dankbarkeit für eine Begleitung und da etwas zu na, bewirken ist der falsche Ausdruck, aber die Zeit, sich Zeit zu schenken. Wir schenken Zeit.
Ich kann mir ja vorstellen, dass die meisten Menschen emotional total überfordert sind, wenn der geliebte Familienmensch oder das Familienmitglied eben jetzt an der Schwelle des Todes steht. Da ist es natürlich gut, wenn jemand da ist, der gewisse Routine und Selbstsicherheit ausstrahlt und das Ganze erleichtert. Aber wenn Sie zurückschauen auf die vielen, vielen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, gab es da ein Erlebnis, das Sie ganz besonders irgendwie beeindruckt hat?
Ja, das sind die sogenannten Sterbebettvisionen, die mich sehr beeindruckt haben. Es gibt ja ein Buch von Carles Osis und Erlendur Haraldsson, The Hour of Death, und dann auch ins Deutsche übersetzt und ich meine in 14 Sprachen übersetzt von 1977. Diese Sterbebettvisionen, die finde ich besonders faszinierend, wenn man sie dann mal mitbekommt. Ein Beispiel. Ein Sterbender hatte Besuch von seiner großen Familie. Es standen Stühle noch im Raum, vielleicht sagen wir 3, 4 Stühle. Und der Besuch war weg und er wusste, dass ich auch noch ihn besuchen wollte. Wir hatten das vereinbart über die Schwestern dort und bot mir dann einen Stuhl an. Und dann fiel so das Wort, aber setzen Sie sich nicht auf den, und zeigte auf einen. Und dann habe ich nur gesagt, oder er, das kriege ich immer nicht zusammen. Wahrscheinlich haben wir es irgendwie gleichzeitig gedacht oder gesagt. Es fiel dann jedenfalls das Wort, nee, auf dem sitzt schon jemand. Mhm. Also wie gesagt, es war kein Mensch im irdischen Sinne dort. Aber ich habe gesehen, ich habe gespürt, dass dort ein Verstorbener sitzt. Ja, natürlich auch nicht, aber sich in der Nähe dieses Stuhls befindet. Und dieser Sterbende sagte, endlich mal jemand, der das auch wahrnimmt. Ich habe noch mit niemandem drüber gesprochen und ja, der war völlig außer sich und völlig erleichtert. Und wir haben dann sozusagen ein Gespräch zu dritt geführt. Ja? Mhm. Also nicht so, wie wir das jetzt tun, aber ja, man kann das ja mit Worten gar nicht erklären. Die Sprache ist ja viel zu, das funktioniert ja nicht.
Da fehlen uns die Begrifflichkeiten.
Das können wir nicht erklären. Das war auch ein Verstorbener, ich weiß jetzt nicht, wer das war, der da saß oder die. Also ein sehr naher Angehöriger, und die Hauptbotschaft, wie das so oft ist, ist, du brauchst keine Angst haben vorm Sterben, ich hole dich ab, wenn es soweit ist. Ja. Und im Englischen hat man dem sogar einen Begriff gegeben, die heißen Take-Away-Cases.
Take-Away-Cases?
Take-Away, also hol Abfälle, also Abfälle nicht im Abfall. Ja. Also die Fälle, bei denen ein Verstorbener den Sterbenden abholt, Take-Away-Cases.
Die also richtig erwartet werden, die erwartet werden auf der anderen Seite, genau. Und sozusagen hinüberbegleitet werden.
Gibt es viele. Mhm.
Das ist schon. Wie reagiert denn Ihre Familie auf das Ganze? Also als Kind waren Sie ja schon jemand, der Kontakte zu so einer Sphäre hatte. Ihr Vater war sehr hellhörig in dieser Richtung. Aber wenn Sie jetzt das als Beruf machen und dann natürlich dann auch durch Ihre Arbeit als Autorin auf das Thema hinweisen, wie reagiert denn Ihr persönliches Umfeld darauf? Ist das mit Skepsis? Sind die eher skeptisch oder sagen sie, ja klar, macht die schon immer und ist toll? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Das ist sehr zwiegespalten. Also meine Kinder, meine Tochter war zu der Zeit 2005, da war sie 10 Jahre alt und mein Sohn noch 4 Jahre jünger zu dem Zeitpunkt, die sind im Grunde damit aufgewachsen. Und das ist noch was anderes, als ob die Familie da plötzlich so damit konfrontiert wird. Da ist eher Abstand, würde ich sagen. Also nicht so, du bist verrückt und so.
Aber das ist halt ihr Ding, das sie da machen. Und sie machen das.
Sie halten sich raus, sagen wir mal so. Sie halten sich raus, obwohl ein paar haben auch schon inzwischen meine Kapitel gelesen und so langsam wird das. Okay. Man darf die Leute ja auch nicht überfallen damit, wenn einer absolut damit nichts zu tun haben möchte und das wirklich von sich schiebt, dann darf man die ja auch nicht bedrängen damit.
Ja. Sie kennen ja den Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Ja.
Also wo es sehr extrem wurde, als ich 2010 die Bekanntschaft zu einem Physikprofessor, Ernst Senkowski, als ich zu dem Kontakt aufnahm, der sich auf technischem Wege, auf physikalischem Wege mit Jenseitskontakten beschäftigt. Da war so in meinem nächsten Umkreis und auch in der nächsten, in der engeren Familie, da war es eigentlich sozusagen vorbei. Da haben die gedacht, also das jetzt nicht auch noch. Ja, also das macht aber überhaupt nichts. Ich denke, das war eine wichtige Botschaft, die dort in Zusammenarbeit mit dem Ernst Senkowski, die wir dort empfangen haben und das war sozusagen dran, diese Zusammenarbeit war einfach dran und das kann man da nicht aufschieben.
Den Ernst Senkowski, den möchte ich gerne intensiver besprechen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen gesellschaftlich allgemein sprechen oder über unsere Gesellschaft sprechen, wie das Thema Tod denn in der Gesellschaft so wahrgenommen wird, also in den Krankenhäusern oder auch in den Palliativstationen. Wie reagieren die Menschen dann auf so Aussagen der Patienten? Setz dich nicht dahin, da sitzt schon einer und dann kommen Sie und sagen, ja, ich sehe den auch oder ich nehme den auch wahr. Stehen Sie da allein auf weiter Flur? Oder wird das angenommen als mögliche andere Sphäre? Wie ist denn da so der schulmedizinische Umgang mit dem Tod?
Der schulmedizinische ist noch ziemlich rückständig. Er wird immer offener, aber diejenigen, die im Grunde genommen eigentlich Bescheid wissen, sind die Pflegenden, die Krankenschwestern und die Pfleger.
Die direkt
die wissen um dieses
sind,
Phänomen. Aber werden Teufel tun und das sozusagen verbreiten. Also im Extremfall müssen sie um ihren Job bangen. Das sage ich mal ganz deutlich.
Tatsächlich?
Das sage ich mal. Also wenn ein Arzt Stein und Bein schwört, diese Visionen eines Sterbenden oder diese Sterbebettvision seien begründet auf Nebenwirkung von Medikamenten und die Krankenschwester oder die Pflegerin würde sagen, nee, also ich bin da aber anderer Meinung und würde das auch publik machen und würde auch anderen davon erzählen. Und habe ich einmal zumindest erlebt, die durfte von der Station gehen, das wollten die da nicht haben.
Ich verstehe, okay, so ein bisschen wie Nestbeschmutzer oder so.
Ja.
Aha. Also Spiritualität hat da in diesem System wenig Chance, nehme ich mal an, ja?
Ja, hierzulande, ich schränke das immer ein. Andere Länder sind da wesentlich offener.
Ja, welches Land zum Beispiel ist da weit voraus?
Naja, ich war jetzt in Island schon zweimal, also da zum Beispiel, da ist auch ein anderes System, was die Begleitung Sterbender betrifft und da ist das, es ist einfach offener, es wird nicht gleich so abgetan, dass so ungefähr, lass dich mal untersuchen, du bist ja jetzt völlig verrückt und das geht ja gar nicht, sondern es wird erstmal zugehört und hier ist das so, die Deutschen sind auch zu forsch und zu geprägt vielleicht auch oder Finnland, Schweden, Norwegen ist ein Stein Husebø heißt der, das ist ein Vorreiter in Norwegen, der hat ganz hervorragende Arbeit geleistet da, was das angeht.
Wie Stein ist eben sein Vorname?
Auch noch, ja.
Das ist ja lustig. Ja. Also es gibt Länder, die sind da einen ganzen Schritt weiter
wie
wir.
Weiter.
Ja, okay. Was glauben Sie denn, was da wirklich passiert? Also ich bin an diesem Thema seit meiner Kindheit eigentlich schon dran fasziniert. Ich habe als Kind schon irgendwann gemerkt, so wow, ich werde irgendwann sterben. Das war mir plötzlich bewusst. So, irgendwann wird diese Einheit aufhören zu existieren. Mein Herz wird aufhören zu schlagen. Das ist Fakt. Da kann ich machen, was ich will. Und dieser Gedanke hat sich eigentlich in meinem Kopf immer gehalten. Und ich habe auch schon als Kind oder als junger Erwachsener Bücher gelesen von Arthur R. Moody oder Elisabeth Kübler-Ross, eine ganz berühmte Sterbeforscherin, die Sie gerade erwähnt haben auch. Was passiert in Ihren Augen, wenn wir über die große Grenze gehen?
Tja, großes Rätselraten. Wir werden wahrscheinlich in ein anderes Bewusstsein übergehen. Oder da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es ist eine andere Bewusstseinsebene, die wir einnehmen, alleine begründet dadurch, dass wir ja unseren Körper nicht mitnehmen können. Wir können dieses Materielle, wir können nichts mitnehmen. Und da ist wohl irgendwie das Universum so schlau gewesen, dass es uns die Möglichkeit eröffnet, in anderen Bewusstseinen oder in anderen Existenzen weiter zu existieren. Wenn man jetzt mal als Grundlage hat, man existiert weiter. Wenn man das jetzt voraussetzt, wenn jemand sagt, nee, also danach kommt gar nichts mehr, dann muss man ja nicht weiterreden. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es irgendwie weitergeht, dann entwickelt der Geist oder die Seele oder das Bewusstsein oder was auch immer das eigentlich ist, man kann es schon wieder nicht benennen, das entwickelt wahrscheinlich Fähigkeiten, die eigentlich schon in uns schlummern, aber die werden in dem Sterbeprozess ausgeprägt. Denn man kann sich das ja nicht vorstellen, wie soll ich ohne Körper existieren? Das kann ja gar nicht gehen. So.
Ich habe mal einen Professor getroffen, einen Evolutionsbiologe, der fast geschockt war auf meine Frage hin, ob er an Leben nach dem Tod glaubt. Und das hat er vehement verneint einfach. Ja. Das Einzige, er hat gesagt, das Einzige, was von ihm bleiben wird, ist die Spur der Chromosomen in seinen Körpern. Da sind Teile seiner Gene drin, dass das Einzige von ihm bleibt. Es gibt vorher nichts, es gibt nachher nichts. Und ich habe also in dem Moment auch gar keine Diskussion gesucht mit dem Herrn, weil das war sinnlos, da irgendwie weiterzugehen. Aber das ist ja der eigentliche Glaube in unserer modern geprägten Gesellschaft, gerade in der Medizin und so weiter. Danach wird einfach ausgeschaltet. Für mich erscheint es unlogisch, wenn alles, was mich ausmacht, alles, was ich bin, was ich erlebt habe, Träume, wenn das plötzlich gelöscht wird, wie wenn ein Speicher in der Cloud einfach gelöscht wird. Wie sehen Sie es?
Also vermutlich ist der Mensch auch nur ein Gast auf dieser Erde, der sich hier entwickeln darf. Also ich bin kein Mensch in dem Sinne, sondern ich bin ein spirituelles Wesen in einem Körper. Das ist ja nicht von mir, habe ich jetzt geklaut. Ja. Aber das würde ich bestätigen.
Und, der Körper ist das Fahrzeug, aber der Fahrer ist, ist ein ganz anderes Wesen. Ja,
ja so vielleicht.
Und irgendwann, wenn wir dieses profane Beispiel von dem Auto vielleicht mal aufgreifen können, dass wir einfach bei der Geburt in dieses Fahrzeug einsteigen, das Körper-Mensch heißt, und wir dann durch das Leben fahren und irgendwann ist halt die Lebensdauer von diesem Fahrzeug gebraucht. Wir haben alle Ölwechsel gemacht, aber es reicht nicht mehr, die Reifen sind verschlissen. Strapazieren wir das Bild mal und dann steigen wir einfach aus und gehen zu Fuß weiter oder steigen in ein anderes Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie man das begreifen kann oder begreifen. Ja, so.
Ja, es drängt sich eigentlich auch noch eine andere Frage auf, wenn man jetzt sagt, was kommt nach dem irdischen Tod oder nach dem physischen Tod? Was war vor der Geburt? Da gibt es eine sehr nette Geschichte, da unterhalten sich zwei Ungeborene im Mutterleib und philosophieren darüber, also glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Und dann, ja, da soll es eine Mutter geben, wie eine Mutter, wo soll die denn sein? Und so geht das immer weiter. Ja, und das öffnet einem auch schon die Augen. Dass man, und wir atmen, heißt es zwischendurch. Wieso? Wir haben doch die Nabelschnur. Und wie sollen wir denn mit der Nabelschnur da draußen nehmen? Die ist doch viel zu kurz. Und so sehe ich uns hier.
Also, dass wir
uns. Das ist unser kleiner irdischer Bereich. Ja, ja. Und drumherum, die meisten sehen ja nicht was oder die denken vielleicht, das ist es hier. Und nee, das ist nur ein Gastspiel oder ein Theaterspiel, in dem wir eine Rolle spielen und unsere Erfahrung machen dürfen.
Es gibt ja, wie gesagt, schon seit vielen Jahren und ich bin mir sicher eigentlich auch seit Jahrtausenden Menschen, die sich mit dem Sterbeprozess und dem Thema Tod intensiv beschäftigen. Elisabeth Kübler-Ross eben ist mir jetzt ein Name, den ich auf dem Schirm habe. Die Forschungen von diesen Menschen und die ganzen Fakten, die zusammengetragen haben, die geben ja eigentlich ein ganz klares Bild, nämlich, dass es da sehr wohl etwas gibt. Also es gibt so viele Fälle von wissenschaftlichen Studien auch, die da alles belegt haben. Und trotzdem tut sich unsere Gesellschaft oder vielmehr auch gerade die naturwissenschaftlich geprägte Menschheit schwer, das anzunehmen. Sind wir einfach noch nicht so weit, um das zu verstehen? Oder ist das eher so eine Schutzhaltung, dass man das gar nicht wissen will vielleicht?
Ich habe manchmal schon gedacht, ob es eine gewisse Schutzhaltung ist und ob man mit dieser Schutzhaltung eventuell sogar auf die Welt kommt, dass es einfach angeboren ist, dass man davor so eine Sperre hat, das weiß ich aber nicht. Das ist nur so eine Idee. Es sind ja einige, Angst zum Beispiel ist ja, wir kommen mit einer Angst, einer Urangst und einem Urvertrauen auf die Welt. Und vielleicht ist das hier auch so etwas. Aber Sie sagten Elisabeth Kübler-Ross, die hat in den in den 1981 mal ein sehr langes, ausführliches Interview zum Thema Nahtoderfahrung und auch im Zusammenhang mit Sterbenden gebracht und brachte die Begriffe Frequenz und Wellenlänge damit hinein. Also die Sterbenden sind auf einer anderen Frequenz als wir und die Wellenlänge, man sagt ja, ich bin nicht mit dir auf einer Wellenlänge, funktioniert nicht. Und da ist es auch nicht so. Und danach, nach diesem Interview wurde ausgestrahlt auf den drei Sendern, die es damals gab, Fernsehen, und danach war gar nichts mehr. Das wollte man nicht hören. Ja, ich hatte erstmal Sendepause. Und im Grunde sind das Begriffe aus der klassischen Physik. Frequenz und Wellenlänge stammt eigentlich aus der Physik und da landet man ganz schnell bei der Physik und bei der Quantenphysik. Also so, dass man nicht mehr zusammenhängt. Es hängt alles zusammen. Das ist schon interessant.
Das ist auch ein gutes Bild, um sich das irgendwie greifbar zu machen, wenn man sich das mit den Wellenlängen vorstellt. Also wir haben ja hier jetzt einen totalen Salat von verschiedenen Frequenzen. Wenn ich jetzt ein ganz normales Radio hinstelle, dann kann ich jetzt hier einen Sender aus Leipzig eindrehen oder in Deutschlandfunk. Und das ist dann einfach nur die Frequenz. Je nachdem, welche Frequenz ich habe, diesen Sender höre ich. Oder wenn ich von ARD auf ZDF umschalte, dann heißt das nicht, dass das Sendestudio vom NDR in Hamburg aufhört zu senden und die im Mainzer Lerchenberg fangen an, sondern das ist alles parallel. Es kommt immer auf die Empfängereinheit an, welche Frequenz wir jetzt eben eingestellt haben. Und ich vermute eben, oder das ist meine Interpretation, dass wir in dieser Dreidimensionalität, die wir haben, einfach auf dieser Frequenz jetzt einfach festhängen und die Frequenzen über und unter uns einfach gar nicht wahrnehmen können. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht da sind, mehr oder weniger.
Ja, sie sind sicher, das meine ich, sie sind sicher in jedem vorhanden. Und so ein Sterbender, oder ich sage jetzt immer, dass im männlichen Ausdruck oder eine Sterbende, das ist egal, beides, die haben halt eine. Wenn man das mit einem Radio vergleicht, ist gar nicht schlecht. Die stellen halt andere Sender ein, die wir nicht empfangen können. Wir haben einfach die meisten von uns haben einfach die Antennen nicht. Ja. Oder sie haben sie nicht aktiviert. Vermutlich haben die alle, aber sie haben sie nicht aktiviert. Und im Grunde genommen ist zwischen Sterbenden und Angehörigen und Pflegern und Ärzten, im Grunde genommen haben die nur eins, was nicht funktioniert, und zwar die Kommunikation. Mehr ist das gar nicht. Wenn das funktionieren würde, dann wäre das im Grunde alles kein Problem oder kein nicht so eine Hürde. Es ist nur ein Kommunikationsproblem. Wenn die Frequenz und Wellenlänge stimmen würde, dann wäre das auch nicht so gruselig, sondern würde man ja wissen, wie das zusammenhängt. Und das haben wir nicht. Warum das ist, weiß ich nicht. Elisabeth Kübler-Ross wurde das auch oft gefragt. Sie sagte auch, ja, ich erlebe nur, dass es so ist und wie es ist. Sie hat ja Tausende auch von Kindern interviewt und auch begleitet. Aber eine wirkliche, eine allgemeingültige Antwort wird man nie finden. Vielleicht sollen wir das auch gar nicht bis zum Rest wissen. Vielleicht
für mich bleibt die Genugtuung, dass jeder irgendwann die Erfahrung machen wird, ausnahmslos. Egal, ob der streng wissenschaftlich gläubige Evolutionsprofessor oder die strenggläubige Klosterfrau. Jeder wird wissen, ob er Recht hatte oder nicht Recht hatte. Und jeder wird die Antwort bekommen. Das ist ja das Befriedigende an diesem Gedanken, auch wenn es gleichzeitig irgendwie doch schockierend ist das falsche Wort, aber ernüchternd ist. Also sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden, ist ein großer Reifeprozess. Also das muss man erstmal auch mental verarbeiten, dass es irgendwann soweit ist. Ja? Egal wer. Ja?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sich zu Lebzeiten, also zu gesunden Lebzeiten, ich gehe jetzt mal von meiner Arbeit aus, dass eine Krankheit kommt, so kenne ich ja den Ablauf. Also dass sie sich zu gesunden Lebzeiten mit diesem Thema intensiv beschäftigen und nicht nur das, sondern dass die Menschen das auch in ihr Leben integrieren und nicht nur Bücher lesen und sagen, das finde ich ganz toll, sondern auch versuchen, das in ihr Leben zu integrieren. Und diejenigen, ich habe den Eindruck, dass bei denen der Sterbeprozess leichter vonstatten geht und die bis zum Schluss wirklich so materialistisch gelebt haben, was nicht schlecht sein muss. Da dauert das. Dauert und dauert. Und da
ist
stehen
der
alle
Übergang
drumherum.
Schwerer, oder?
Ja, da stehen alle drumherum und fragen sich, was macht der eigentlich hier? Und der lebt noch, aber eigentlich auch nicht mehr. Und eigentlich ist er schon mit einem Bein drüben, aber noch nicht ganz. Und das dauert manchmal. Sind dann von denen man in der Zeitung liest, so und so hat, sagen wir mal, 5 Jahre gelegen. Sind dann die in den Seniorenheimen, wie das bei uns auch so ist, wo man dann denkt, mein Gott, also.
Also Menschen, die nicht loslassen
ja,
wollen.
Ja, die nicht loslassen können.
Ja, ja.
Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Also, aber ich habe dies auch schon bestätigt bekommen von anderen die auch begleiten und auch noch viel länger begleiten als ich, die bestätigen mir das, dass es offensichtlich so ist. Also, und dann die Frage, kann man das Sterben üben? Hat mich mal einer gefragt, ja. Also das ist vielleicht, ich habe dann gesagt, okay, ich habe die Frage nicht verstanden, bitte die nächste. Aber ich weiß, was der gemeint hat oder ich weiß, was gemeint war. Aha, man kann das insofern schon üben. Im Hinduismus natürlich oder im Buddhismus ist das ja sehr, ist das sehr integriert. Und hier kann man das insofern üben, als dass man diese Dinge in sich hineinlässt und auch integriert. Ich kann in einen Vortrag gehen, zum Beispiel über Engel, und kann sagen, ganz toll, und das Buch muss ich mir kaufen von dem Referenten und so, und integriere das aber nicht in die Hospizarbeit oder in mein Leben, das nützt gar nichts. Dann habe ich nichts davon. Wenn ich sage, hey, jetzt versuche ich auch mal Kontakt mit meinem Schutzengel aufzunehmen und jetzt probiere ich das mal aus. Und jetzt gehe ich in dem Bewusstsein in das Zimmer, in dem da jemand sich befindet, der nicht mehr lange Zeit hat, und nehme in den Gedanken ein paar Engel mit. Das machen die Leute nicht. Also selten. Mhm. Und das wäre Integration. Und dann dieses Aha-Erlebnis, dass es tatsächlich hilft. Und es kostet nichts und ich muss keine große Zeit aufwenden. Ich muss einfach nur meine Gedanken sammeln und das rüberbringen. Es ist überhaupt nicht aufwendig. Es ist eigentlich so einfach. Vielleicht haben wir es auch verlernt, diese Ebene.
Ich versuche gerade das Wort Integration mit den Engeln zusammenzubringen. Ja, das... Wie kann ich Engel integrieren? Was haben Sie damit gemeint?
Ja, es gibt so manche Sterbende, die auch Engel visualisieren, die tatsächlich Engelsgestalten, sei es in nächtlichen Träumen, sehen oder auch ihren eigenen Schutzengel im Zimmer wahrnehmen, der sie dann abholt oder was auch immer er da macht.
Also diese Geschichten müssen ja von irgendwoher kommen. Meistens haben diese Legenden auch einen wahren Kern. Ist das vielleicht?
Ja,
also,
in der Bibel. Da, ja. Die Bibel ist voll von Engeln und voll von Visionen.
Ja, nicht nur die Bibel,
Visionen
alle alten
auch.
Schriften
ja,
eigentlich.
Natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man jetzt mal von unserem christlichen Glauben...
Also es ist ein weltweites Phänomen, dass es da wohl Wesenheiten gibt, die zwischen den Welten wandern und die so eine Art Reisebegleiter sind.
Ja, ja, so etwas.
Aha. Kommen wir doch mal auf den Herrn Sinkowski nochmal zu sprechen. Sie haben ihn ja, wann war das, 2010, haben Sie gesagt, getroffen. Und das hat Ihr Leben dann doch nachhaltig geprägt. Was war er für ein Mensch und was ist das Besondere an seiner Arbeit eigentlich?
Ja, also ich bin auf ihn gekommen, nachdem ein großer, wichtiger Hospiz- und Palliativverband abgelehnt hat, für mein Gedichtband ein Vorwort zu schreiben, beziehungsweise ein Nachwort. Mit einer seltsamen Begründung, dass das ja überhaupt nicht ginge und damit wollen die nichts zu tun haben. Und dann habe ich mir gesagt, so jetzt suchst du dir einen ganz Verrückten, in Anführungszeichen. Und habe ein bisschen gegoogelt, habe ein paar Wörter eingegeben und stieß dann auf den Professor Dr. Ernst Sinkowski. Der ist also neben seiner Experimentalphysik auch noch ein Transkommunikationsforscher. Transkommunikation, Kommunikation, weiß man, was das ist? Was ist jetzt trans? Trans ist eigentlich das Gegenstück zu cis. Also trans ist jenseits und cis ist das diesseits. Also die Kommunikation mit dem Jenseits. Mhm. Und er hatte in den 70er Jahren eine Dokumentation gesehen mit dem schwedischen auch schon Forscher oder Friedrich Jürgensson, der bei einer Tonbandaufnahme Vogelstimmen drauf hatte und auch noch ein paar andere Stimmen. Mhm. Und der kam dann irgendwann darauf, ob das vielleicht verstorben ist und ging damit an die Öffentlichkeit. Und das sah der Ernst Sinkowski im Fernsehen und war eigentlich ganz angetan davon. Und als Physiker hat er sich gesagt, das probiere ich jetzt mal aus. Und nahm also ein Kofferradio und damals noch ein Tonband, heute nimmt man einen Computer und zeichnet also ein fremdsprachiges Sendergemisch auf und bittet auch die Jenseitigen verbal um eine Meldung und hört sich das ganze Band dann ab. Und er hatte, wie er sagt, 1977 die Stimme seines Vaters drauf, mit einer unverkennbaren Aussage, mit einem ostpreußischen Dialekt. Mhm. Die Stimme hat er seinem Vater zugeordnet und da hat er gedacht, oh, das gibt's wohl doch, und ist dem also physikalisch nachgegangen.
Mhm. Als Naturwissenschaftler?
Ja, erstmal, genau.
Okay, aha.
Und hat dann auch ein Buch geschrieben über seine Forschung, sehr physikalisch natürlich als Grundlage. Also physikalisch würde ich sagen, hat er das Problem geklärt, aber auf der Medialebene ist es noch lange nicht geklärt. Man weiß immer noch nicht, wo diese Stimmen eigentlich herkommen.
Mhm.
weiß man einfach nicht.
Und es gibt ja dann eben auch einen technischen Ausdruck oder vielmehr eine Bezeichnung dafür, die ITK, die instrumentelle Transkommunikation. Geht das auf Senkowski zurück?
Ja.
Ja? Ist das seine Prägung?
Er hat diesen Begriff sozusagen eingeführt oder geprägt, instrumentell, weil es eben mit Instrumenten ist. Mhm. Und das Trans hatte ich gerade schon erwähnt, was das heißt, also Kommunikation mit dem Jenseits. Und da ist so die klassische Methode, die Geschichte mit dem Radio. Und es hat später, das heißt später, in den 80er Jahren auch Durchgaben gegeben über Fernsehbildschirme, dass zwischen irgendwelchen Sendungen Gesichter aufgetaucht sind an diesen Fernsehbildschirmen von Verstorbenen oder von Verstorbenen. Das hat man aber später erst recherchiert. Man hat die Gesichter versucht zu analysieren mit den damaligen Mitteln und hat dann Bezüge hergestellt zwischen denen, von denen man vermutet hat, dass sie das sind, und denjenigen, die vor diesem Fernseher saßen, ob das einen Bezug hat. Und ja, man hat da Bezüge gefunden. Und später kam auch ein Ton dazu. Dann haben diese Gesichter gesprochen. Das klingt ein bisschen sehr abgedreht. Das ist mir schon klar.
Ja, klar.
Ja, es klingt, dass man denkt, also
Thema,
jetzt ist...
Ja.
Das ist ein interessantes Thema. Und ich habe natürlich auch irgendwann selber damit angefangen und habe auch Einspielungen gemacht, wie man das nennt. Tonbandstimmen. Einspielung, so heißt das. Habe mir also ein Kofferradio zugelegt und einen, ja gut, Kassettenrekorder und habe gedacht, so, jetzt willst du doch mal sehen, ob da irgendwas kommt. Und habe gedacht, nee, also das kann nicht funktionieren.
Und
meine erste Einspielung war mit Ernst Senkowski. Wir haben also meinen verstorbenen Vater versucht zu erreichen über Tonbandstimmen, haben einen, ich glaube, einen russischen Sender gefunden oder so Sendergemisch mit einem Rauschen. Das Rauschen ist sehr wichtig zwischendrin. Weil es heißt, also die Jenseitigen melden sich also noch viel lieber oder so, wenn da dieses Rauschen zwischen ist. Und man hört also in diesem fremdsprachigen Sender einen Satz, den ich nicht kannte, in dem aber sein Nachname vorkam. Und Ernst Senkowski wusste nichts, wie er heißt. Mein Vater hieß Theis. Und Ernst Senkowski sagte zu mir, du, da ist irgendwas mit Eis oder Deis oder Theis, kannst du damit was anfangen? Ich sage, ja, das ist mein Mädchenname. Also, da fiel ich aus allen Wolken und dachte, wie kann das bloß sein? Und später habe ich diesen Satz, der durchkam, einem Familienmitglied vermittelt. Und diejenige sagte zu mir, du, diesen Satz haben doch die Schüler deines Vaters immer gesagt. Mein Vater war Gymnasiallehrer und hatte immer schwere Packtaschen mit Büchern und Tonbändern und was da alles drin war. Und die haben immer gesagt, jetzt kommt der Satz, der Theis ist immer noch da. Und dieser Satz, diesen Satz hört man auf Kassettenband. Okay. Ich kannte den Satz nicht. Und jetzt sage ich nicht, ich habe einen Beweis, aber ich habe einen Hinweis, dass da eventuell was dran ist.
Weil starkes Indiz.
Eine andere Erklärung habe ich nicht gefunden dafür. Und wir haben auch ehemalige Schüler meines Vaters ausfindig gemacht, die haben das bestätigt, dass er diesen Satz gesagt hat. Also wir haben da schon ein bisschen nachgeforscht und keine Ahnung. Jetzt kann man sagen, ja, einmal ist jetzt Zufall. Nee, da gibt es genug Beispiele. Genug, also wo man wirklich sagen kann, man hat keine Erklärung, also muss da ja irgendwas sein.
Ich bin bei diesem Thema in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite für mich die große Gewissheit, dass es da was geben muss. Alles andere wäre unlogisch einfach, und es ist selten etwas unlogisch in der Schöpfung. Aber auf der anderen Seite, was wäre, wenn es wirklich nur Schnipp ist? Ja, wenn wirklich nur die Lichter ausgehen und nichts mehr ist, weil dann weiß man ja eigentlich auch gar nicht mehr, dass nichts ist, weil dann ist es auch nicht schlimm. Und ich glaube, so denken auch viele Menschen auf dieser Welt, wenn ich sterbe, ist sowieso vorbei, also kann ich hier Gas geben, wie ich will und machen, was ich will, das hat sowieso keine Konsequenz. Also dieses Himmel-Hölle-Denken ist für viele Leute ja eher auch nur so ein letzter Ausläufer aus dem Mittelalter. Es hat keine Bedeutung, mehr oder weniger. Aber ich schwanke so zwischen diesen beiden Extremen, wobei die Tendenz doch in die Richtung geht, es muss etwas geben, aber ich habe keinen endgültigen Beweis, so wie letztendlich keiner einen Beweis hat. Kennen Sie das Buch von Dr. Eben Alexander?
Ja,
der, das sagt Ihnen was, ja,
ja
Proof
ja.
of Heaven, ja,
ja, ja
Nachricht vom Himmel oder wie das heißt, ja. Wie fanden Sie, wie empfinden Sie die Geschichte, die dem Dr. Eben Alexander passiert ist? Halten Sie das für authentisch und nachvollziehbar?
Ja, absolut. Er war ja nun wirklich ein Vertreter, der wirklich öffentlich auch, ich sag fast schon, verkündet hat, also danach kommt überhaupt nichts, und war ja, ich war ja Chirurg und hatte wirklich mit dem Materiellen zu tun. Mhm. Und genau so einem passiert dann sowas.
Eine Nahtoderlebnis.
Ich glaube, er lag im Koma, wenn ich das richtig erinnere.
Ich muss es kurz für die Zuschauer vielleicht erklären. Es war 2008, als der Dr. Eben Alexander, Eben ist der Vorname, Alexander ist der Familienname, Dr. Alexander, der hat, oder andersrum, ist ja wurscht, ich habe es jetzt verwechselt, er Eben hat eine Meningitis Alexander bekommen, eine schwere Form der Hirnhautentzündung, Meningitis-Bakterien im Kopf, und die Diagnose war 97% Sterblichkeit, also er wird es nur zu 3% überleben, und wenn, dann nur mit Schwerstschäden, mit irreparablen Hirnschäden, sitzt danach im Rollstuhl und sabbert und kriegt nichts mehr mit. Das war die günstigste Prognose.
Ja.
Er ist innerhalb von Stunden ins Koma gefallen. Und kurz bevor er ganz weggedriftet ist, hat er nochmal sich aufgerichtet und hat irgendwas gesagt von wegen, Gott hilf mir. Und dann war er weg. Und nach einer Woche haben eigentlich alle schon überlegt, wann schalten wir jetzt die Maschinen aus und so weiter. Dann hat aber sein Sohnemann ihn in einem Besuch umarmt und hat gesagt, Papa, Papa, bitte geh nicht. Kurz danach hat er die Augen aufgemacht, hat sich den Beatmungsschlauch rausnehmen lassen und hat gesagt, danke. Und dann war er plötzlich wieder da. Es hat noch ein paar Tage gedauert. Ich glaube, er hatte so 3 Wochen wieder Orientierungsphase. Nach so einer Tiefkoma-Phase braucht das Gehirn ein bisschen Zeit, um wieder hinzukommen. Auf jeden Fall hat er ohne medizinische Spätfolgen, also keine neuralen Ausfälle, nichts, hat er das Ganze überstanden. Und darüber hat er ein Buch geschrieben als Arzt, was ihm quasi passiert ist, dass das schon mal ein Wunder ist. Und dann hat er aber auch noch in dem Buch mehrere Kapitel geschrieben, was ihm auf der anderen Seite passiert ist. Dass er vom Saulus zum Paulus wurde, der jahrzehntelang die Geschichten seiner Patienten abgetan hat als quasi, Reizreaktionsschwelle und Gehirn ist auf Masse und da passiert sowas halt. Und dann passiert ihm selber, dass er mit seiner verstorbenen Schwester, die er nie vorher kennengelernt hatte, auf der anderen Seite auf dem Schmetterling zu Gott geflogen ist. Jetzt mal salopp gesagt.
So genau weiß ich das nicht, aber ich weiß nur, dass, das kenne ich aus dem Buch, was wir hier auch liegen haben, da ist ja ein Interview von ihm drin, was auch auf Deutsch sehr schön dargestellt ist. Und welche Begründung soll jemand haben, sich so eine Geschichte auszudenken?
Ja, er wurde ja von seinen Kollegen dann gegeißelt und gleich dann auf den medialen Scheiterhaufen gestellt, weil er natürlich ausgeschert ist aus der Schar seinesgleichen. Ich weiß es noch deswegen genau, weil ich das in der Zeit gelesen habe, als ich selber eine Chemotherapie gemacht habe, wo man sich ja intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Klappt es nicht, war es das jetzt und so weiter. Also da hat man natürlich einen ganz anderen Zugang. Und ich sage Ihnen eins, dieses Buch hat mir alle Angst genommen. Komplett. Ich war danach vollkommen angstbefreit. Natürlich hatte ich jetzt keine Lust, schon abzureisen, da hatte ich noch viel zu viele Pläne im Leben. Aber ich hatte plötzlich nicht mehr diese Angst, dass es das jetzt war. Und ich habe das Buch wirklich, genossen ist das falsche Wort vielleicht. Aber es hat mir sehr viel bedeutet. Und nach wie vor ist es ein Thema, das in meinem Leben wirklich einen großen Widerhall hat, weil es, wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, jetzt, das ist die große Frage des Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ja? Es gibt eigentlich keine größere Frage. Und wenn ich dann die Gelegenheit habe, mit Ihnen darüber zu sprechen, dass Sie da konkrete Erlebnisse hatten in Bezug auf, da gibt es etwas, ich habe mit den Menschen da Kontakt gehabt, ich habe sie selber wahrgenommen, dann gibt mir das natürlich ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung, dass ich sage, okay, ich habe es eigentlich schon immer gewusst oder geahnt, dass das so ist. Ja. Empfinden Sie Ihre Arbeit da als, befriedigend ist das falsche Wort, aber als glückbringend für Sie, dass Sie so etwas begleiten dürfen bei den Sterbenden?
Ja, das ist fast ein Geschenk. Also jeder, der Hospizarbeit sich als Tätigkeit ausgesucht hat, ob es nun ehrenamtlich ist oder auch beruflich, der nimmt natürlich jedes Mal auch für sich etwas mit nach Hause und es wirkt in einem. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass man nach Hause geht, macht die Tür zu und dann wie so ein Bürojob in Anführung. Das ist so nicht. Also es wirkt in einem und man verändert sich auch. Man wird sensibler und wenn man vorher Angst vor dem Tod hatte, dann irgendwann tatsächlich, die Angst verliert sich mit der Zeit. Mhm. Das ist tatsächlich so. Die Angst verliert sich, weil man auch so das Gefühl hat, dass im Sterbeprozess viele Dinge vor sich gehen, die nicht schicksalhaft sind, sondern wo man sagen kann, man wird geführt. Mhm. Und im Rückblick, ist oft so, im Rückblick ist das alles so Das ist so rund, das ist so schlüssig alles. Wie jemand gelebt hat, wie er gestorben ist, der Krankheitsverlauf. Währenddessen ist es zum Teil natürlich auch, das muss man einfach sagen, es gibt auch dunkle Seiten. Krankheit selber ist nicht immer schön, ist auch schmerzhaft. Und Kübler-Ross hat das ja auch eindrücklich beschrieben damals in diesen 5 Sterbephasen mit Aggression und Wut und so weiter. Also es ist nicht immer alles ganz einfach. Aber wenn jemand dann gestorben ist, dann ist es so, ja, wie denn? Friedvoll, ehrfürchtig. Also ich war schon ab und zu tatsächlich auch in dem Moment dabei, wenn einer gestorben ist. Und das ist einfach nur nichts Angstmachendes. Das ist friedvoll und es ist so eine Stille und man wird plötzlich so klein. Man denkt immer so, man ist der Mittelpunkt der Welt. Ne? So, viele denken das vielleicht von sich. Man wird so klein und ist sich so dieses Multiversums bewusst. Ich sage in Absicht nicht Universum. Wer weiß, was da alles noch. Und man kann auch vielleicht so eine Art Geborgenheit entwickeln oder in dem Moment, man fühlt sich so aufgehoben. Dass man, wenn einer christlich ist, würde er sagen, der liebe Gott wird es schon machen. Wenn einer stark gläubig ist, dann ist das so. Aber selbst wenn man nicht im religiösen Sinne gläubig ist, dann man wird so ruhig. Ich kann das nicht in Worte kriegen, das kann man nicht.
Schwierig auch, ja.
Klar. Man kann das nicht. Ich habe mal den Begriff Seele gegoogelt oder damals hätte ich mir mehrere Lexika geholt und habe über 80 auch unterschiedliche Definitionen gefunden zum Begriff Seele. Mhm. Das gleiche habe ich mit Bewusstsein gemacht, allem Möglichen. Es ist eine Katastrophe. Man kann es nicht ausdrücken mit irdischen Worten. Es funktioniert nicht.
Ja. Aber Sie haben die Worte ja gefunden. Sie sind ja auch fleißige Autorin. Zum einen haben Sie in dem Buch von dem Johann Nepomuk Meyer, in dem Illusion, haben Sie ein Kapitel beigesteuert. Da sind Sie ja fleißig mit dabei. Und dann gibt es jetzt ein neues Buch. Und zwar ist das auch im Osiris-Buch erschienen. Und zwar mit dem Titel auch Der Tod, ein neuer Anfang. Da kann man auch etwas von Ihnen lesen. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit diesen Büchern? Ist man auf Sie zugekommen? Und hat gesagt, Frau Dröge, Sie haben schon so viel Erfahrung damit, würden Sie etwas beitragen dazu? Oder wie war das?
Ja, der Johann Nepomuk Meyer, der Autor dieses Illusion-Tod-Buches, ist auf mich aufmerksam geworden, nachdem Ernst Jankowski verstorben war und er aus irgendwelchen Gründen im Internet irgendwas gesucht hat und fand dann unsere Website, unsere gemeinsam damals gegründete Website und hat dann gedacht, so jetzt will ich da mal kontakten und es war auf meiner Website, sind immer noch viele Nachrufe von in dem Bereich sehr bekannten Leuten auch. Und ich hatte eine Rundmail geschickt und es ist viel Schönes zusammengekommen und habe ja auch die Materialien von Ernst Jankowski übernommen aus 40 Jahren Forschung. Das ist ein ganzes Zimmer voll.
Wow.
Und da hat der Johann Nepomuk Meyer gesagt, so jetzt da kann man was draus machen vielleicht und das ist auch interessant für die Menschen. Und der Erlend Haraldsson, der ist mir vom Namen her eigentlich schon lange bekannt in meiner Jugend. Der war mir nicht als Name nicht fremd, aber irgendwie der Kontakt kam erst 2016 zustande, wo ich ihn auch anschrieb mit der Frage, haben Sie Ernst Jankowski gekannt? Ja, von Kongressen, wie so Wissenschaftler antworten, ganz kurz und knapp. Okay, habe ich, okay, hat ihn gekannt und jetzt? Und dann habe ich ihm eine ausführliche E-Mail geschrieben über meine Tätigkeit und er sagte dann, ja, das klingt ja interessant, Sterbebettvision haben wir ja auch geforscht, also Kallis Osis und er in einer wirklich bis heute weltweit, die weltweit größte Studie, die es bisher überhaupt gegeben hat und auch sehr aussagekräftig ist, die da beschrieben ist. Und so kam dann eine Zusammenarbeit, dass ich ihn fragte, wie wäre das denn, wenn wir die deutsche Auflage von 1978 nochmal wieder verlegen, das wäre in Deutschland wichtig, dieses Buch. Ich finde das für die deutsche Hospizbewegung sehr wichtig, dieses Buch.
Es ist ja auch ein zeitloses Thema, das wird in 200 Jahren genauso aktuell sein, wie es vor 40 Jahren war im Endeffekt. Ja,
ja, und dann schlug er vor, ob ich nicht ein Kapitel schreiben möchte dazu und das fand ich ganz erstaunlich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass ich da selber was dazu beitragen darf. Und so ist das dann entstanden.
Was würden Sie sich denn wünschen, wie dieses Thema in unserer Gesellschaft behandelt werden sollte? Sie haben ja viele Erfahrungen, wie unser System damit umgeht. Was wäre denn Ihr Wunsch in Bezug auf den Umgang der Gesellschaft mit dem Tod?
Es fehlt offensichtlich nur eins, es fehlt Offenheit. Ich muss nicht religiös sein und ich muss auch nicht spirituell sein. Die Offenheit, die Dinge nicht von Anfang an abzutun und nicht zu sagen, okay, ich gucke mal in das Buch oder ich beschäftige mich mal auch mit irgendwelchen anderen Dingen, die damit zusammenhängen. Und danach kann ich immer noch sagen, das ist nichts für mich. Es wird von Anfang an gleich abgetan. Mhm. Und die Mainstream-Medien tun ihr Gutes daran, das noch zu fördern, dass es abgetan wird. Mhm. Muss man einfach mal so sehen. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dabei, dass auch so eine internationale Zusammenarbeit möglich wird aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Auch dieser Bereich der Sterbebettvision, ich glaube, das ist deswegen so in diese paranormale Schiene gerückt, weil ursprünglich viele Psychologen oder Parapsychologen in der Society of Psychical Research sich mit diesen Dingen beschäftigt haben. Und dadurch ist das immer noch ein Anhängsel dieser parapsychologischen Forschung, wohin es eigentlich nicht gehört. Dann könnte man sagen, das Sterben ist ja auch paranormal. Da würde jeder sagen, nee, also jeder stirbt. Aber die Sterbebettvisionen, die sind plötzlich paranormal.
Ah ja. Mhm.
Also auch die Begrifflichkeiten für etwas, dass man die einfach mal ablegt und einfach mal in sich hineinhorcht, was ist da los? Und da merkt man, man kann es gar nicht ausdrücken. Es funktioniert nicht. Mhm. Offenheit fehlt. Die Offenheit und die Kommunikation, die nicht funktioniert.
Ja, dann wünsche ich, dass da in Zukunft in dem Land eine offene Kommunikation stattfindet, gerade bei so einem wichtigen Thema. Wie gesagt, jeder wird es erfahren. Sogar die größten Zweifler dürfen dann lernen, dass sie vielleicht doch auf dem Holzweg waren. Vielleicht müssen sie ja wiederkommen dann, um nochmal neu zu lernen. Wer weiß. Auf jeden Fall vielen Dank für diese interessanten Einblicke und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Ich bin sehr gespannt auf dieses neue Buch auch und werde das Thema auf jeden Fall mein Leben lang weiter verfolgen, ja, bis ich die endgültige Antwort dann in 68 Jahren dann auch habe, weil so lange bleibe ich noch hier.
Ja, wann, das weiß man ja nicht.
Nein. Aber ich habe noch eine Zeit, ich habe noch einiges vor. Frau Dürke, vielen Dank, alles Gute für Sie, guten Nachhauseweg und alles Gute für Sie.
Danke fürs Gespräch.
Ja, krasses Thema einfach. Es ist das Thema aller Themen und darüber nachzudenken alleine ist ja schon etwas Schwieriges. Aber ich kann diese Bücher nur ans Herz legen. Das kenne ich schon vom Nepomuk Meyer, erschienen im Osiris Buchverlag und eben auch im Osiris Buchverlag das neue Buch zu diesem Thema Der Tod, ein neuer Anfang. Schaut mal rein. Ich glaube, es gibt bestimmt interessante Dinge, die weit über unser Gespräch hinausgehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, ein langes Leben vor allem. Aber irgendwann werden wir alle auf diesen Punkt kommen. Und keine Angst davor. Ich glaube, es ist nur ein Übergang. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal hier bei Steinzeit. Alles Liebe.